Herzlich willkommen, liebe WIMAF-Freundin. Herzlich willkommen, liebe WIMAF-Hörerin. Herzlich willkommen beim besten Podcast aller Zeiten seit Zeitrechnung der Podcasts. Das müssen wir dazu sagen. Gesetzlich verpflichtet haben wir uns, dies zu tun, damit das auch alles völlig korrekt ist und ihr wisst, dass wir euch hier keinen Spöki erzählen oder so, sondern dass es hier um eine ernsthafte und begründete Faktenlage geht. Denn darum geht es. Schön, dass ihr alle wieder zuhört, schön, dass ihr alle wieder dieses File runtergeladen habt, um es auf eurem wahrscheinlich mobilen Device hören zu können. Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht liegt ihr gerade im Bett, vielleicht macht ihr gerade irgendwas anderes, kochen, putzen, aufräumen, die wichtige Arbeit für die Uni prokrastinieren, was auch immer ihr tut. Schön, dass eure Ohren bei uns sind. Und wenn ich sage uns, dann liegt das natürlich daran, dass ich heute quasi, also ich bin nicht alleine, aber ich bin auch nicht wirklich, hier ist auch nicht wirklich jemand mit mir im Raum. Das ist eine große Neuheit bei WIMAF, denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts, in der langen und tiefgreifenden Geschichte dieses Podcasts, hat es das, was ihr hier heute erlebt, noch nicht gegeben, liebe Freundin. Denn Maria ist nicht da. Ich sitze hier alleine zu Hause, wo wir sonst immer aufnehmen, und Maria sitzt in einem Hotel am anderen Ende des Landes. Und das ist der Moment, an dem wir erst einmal, bevor wir alle anderen weiteren Unwägbarkeiten dieser Folge erklären, ist dies der Moment, in dem wir sie begrüßen. Sagt mit mir zusammen Hallo zu der fantastischsten Frau des Universums. Hallo, Maria Lorenz.
Hi.
Hi, jetzt haben die Leute schon gehört, dass du anders klingst als sonst. Also sie haben jetzt auch schon gehört, dass wir remote aufnehmen, aber nicht nur das, sondern du klingst auch ganz anders.
Ja, ich klinge ganz anders. Ich habe mir ein sehr schönes Headset mitgenommen, ein hochwertiges. Und weil Nils und ich lange Jahre bei der internationalen Technikabteilung gearbeitet haben und jedwede Technik durch unsere Hände gegangen ist, bevor sie auf den Markt gekommen ist, international, dachten wir, wir würden so eine leichte Aufgabe wie stecke ein Headset in einen Computer mit Leichtigkeit erledigen.
Wir Narren.
Es ist jetzt so, dass die Vermutung ist aktuell, dass das Mikrofon an das Headset, also an die Kopfhörer, nur rangeklebt ist. Weil die Kopfhörer gehen, aber das Mikro geht nicht. Und deswegen nehme ich mich jetzt wie ein richtiger Podcast-Profi mit der Sprachnotizfunktion meines Handys auf. Es tut mir wirklich leid. Ich habe versucht, das Zimmer so leise wie möglich zu machen. Ich hoffe, ich bin nicht übersteuert. Ich hoffe, es klingt irgendwie okay. Es ist natürlich eine absolute Ausnahme. Remote wird vielleicht keine Ausnahme bleiben, aber angeklebte Mikros bleiben hoffentlich ein.
Schöne neue Technikwelt. Das ist immer so, man denkt immer so, wir leben im fortschrittlichsten Zeitalter. Wir können irgendwie zum Mond fliegen. Wir planen Mars-Missionen. Wir haben selbstfahrende Autos. Drohnen sollen uns die Pakete liefern und so weiter und so fort. Und wenn man einfach eine scheiß Aufnahme machen will, dann geht das Mikro nicht und man ist einfach aufgeschmissen.
Ja.
Das ist wirklich so bescheuert, was man heutzutage alles mitschleppen muss an Technik. Ich glaube, die technische Revolution wird erst da sein, wenn wir keine Kabel mehr brauchen. Also auch keine Stromkabel, was ich mal alleine an Kabeln mit mir rumschleppe.
Ja.
Hass.
Ja, es geht mir auch so. Ich bin auch sehr gespannt darauf, weil einige von euch Technik-Nerds werden jetzt ja wahrscheinlich denken, oh, es ist bestimmt das. Also wir waren in den Systemeinstellungen, wir haben überall geguckt, er hat das Mikrofon nicht erkannt, wir haben es sogar am Handy probiert. Aber wir sind offen für Ideen. Also es ist ein Klinkeneingangsmikrofon und wir haben auch geguckt, ob es genug Bändchen hat, um Ringe. Die Klinke.
Ja, Ringe. Noch Ringe um die Klinke hat.
Genau.
Hat es aber.
Hat es, weil ja. Es ist ja auch so gedacht als Headset.
Ja. Ja, ja, ja.
Aber, und ich habe auch nur einen Eingang am MacBook und so weiter und so fort. Verschiedenerlei ja. Dinge haben wir schon ausprobiert, die wir noch aus damals unserer Karriere. Die Frage ist jetzt ja auch, ne? Ob die Hörer nicht einfach nach einem Satz auch fein gewesen wären oder wie tief sie jetzt wirklich mit uns noch in diese Geschichte einsteigen.
Ich finde das schön. Ich finde, man muss die Leute heutzutage abholen, wo sie sind. Man muss sie mitnehmen, wo es hingeht. Man soll den Hörer nicht so alleine irgendwo im luftleeren Raum hängen lassen. Ich habe heute, hat auch wieder jemand irgendwo auf Facebook oder so diese Statistik bemüht, nach der eine Umfrage herausgefunden hat, dass die Leute am allerliebsten Podcast in der Länge von 5 bis 10 Minuten hören. Deswegen ist die Folge jetzt auch vorbei. Das war's. Ciao, macht's gut.
Ihr habt es nicht anders gewollt. Weil wir wissen ja, dass sowas immer richtig ist und stimmt. Und wir wollen uns natürlich danach richten und euch natürlich nicht mit langen Podcasts überfordern.
Ja.
Deswegen kommen wir ab jetzt nie wieder
zum
über
Punkt.
Nils Begrüßung hinaus. Und,
das ist der große Begrüßungspodcast. Deswegen heißt es auch.
Wir gehen jetzt schon wahrscheinlich noch mit Musik vorne dran, circa 7 Minuten. Viel zu lang.
Es ist jetzt auch wieder.
Viel zu lang.
Er wird jetzt auch umbenannt.
Jetzt hör auf zu reden. Viel zu lang.
Dieser Podcast wird jetzt auch umbenannt in Auf Wiedersehen macht Freude, weil es einfach ein Begrüßungspodcast ist, wo es um verschiedene Begrüßungsfloskeln geht. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Also, liebe Leute, haut rein.
Und zwar zum dritten Mal mittlerweile.
So, jetzt
ciao,
aber.
Cesco, bis Danemanski.
Tschaukowski.
Tschaukowski, Freunde.
Wir kommen jetzt aber, jetzt sind wir all diese riesen Podcast-Fans endlich losgeworden, die glauben, dass Podcasts nur 5 bis 10 Minuten dauern sollten und die waren.
Ich finde ja übrigens auch, wenn jemand findet, dass ein Podcast nur 5 Minuten gehen sollte, soll er doch einfach seine Podcasts ausmachen.
Absolut. Für die haben wir jetzt das alles gemacht. Und jetzt kommen wir aber zu den wahren WIMAF-Freundinnen.
Übrigens, nochmal, bevor es jetzt richtig losgeht, bittet mich mein Mac, Skype zu schließen, damit er abkühlen kann.
Ja, lieb von ihm.
Ja, sollen wir mal die Kamera ausmachen?
Ja, können wir machen. So. Kamera aus, hörst du mich noch?
Ja.
Okay, sehr schön.
Ach, schön, liebe Leute, dass wir das mit euch hier so erkämpfen. Ich bin die ganze Zeit panisch, dass die Sprachnotizen mir irgendwann sagen, es hackt noch oder was? Aber lass uns loslegen jetzt. Wir treffen uns hier heute, weil du mir ein Stück, ich sag mal in Anführungsstrichen, Film.
Kultur.
Ja, zeigen willst. Oder gezeigt hast auch.
Ja,
und
ja.
Wir darüber heute reden.
Zeigen durfte natürlich.
Ja.
Es geht um einen Film, ihr habt es in der Beschreibung gesehen, den ich früher immer sehr, sehr gerne geguckt habe. Ich habe ihn auch tatsächlich oft zum Einschlafen geguckt und so. Wayne's World 2, der mir immer besser gefallen hat als Wayne's World 1. Und ich habe jetzt gedacht, Maria kennt den nicht, aber Maria muss ja jetzt auch mal aus ihrem Kunstfilm Elfenbeinturm heraus. Immer nur Harry Potter, das geht nicht. Wir müssen der Frau mal ein bisschen.
Diese Arthouse-Scheiße.
Ja, die Frau muss mal so ein bisschen Street
auch wachgerüttelt werden.
Wachgerüttelt werden, ja. Also einfach so Street, einfach so auch mal so Filme aus der Gosse sehen. Einmal
total.
So Filme sehen.
Ich bin viel zu sehr irgendwie Pfad oder auch Autobahn.
Du brauchst mal, die Frau braucht Filme aus dem Leben.
Ja.
Die einfach so aus dem Leben gegriffen sind. Und da ist mir diese sensible Milieustudie zweier erfolgreicher Verlierer in den Sinn gekommen.
Oh, das erste Paradoxon in dieser Folge.
Das erste Paradoxon?
Erfolgreiche Verlierer.
Ach so, ja. Ja, aber sind sie ja im Grunde genommen. Es ist ja ein Film voller Paradoxie. Ich weiß gar nicht, was ist die Mehrzahl von Paradoxe? Paradoxie. Ich glaube, Paradoxie ist die Mehrzahl.
Okay.
Und dieser Film.
Okay.
Dieser Film jongliert ja mit einer gewissen Leichtigkeit all die Widersprüche, die ja auch das Leben für uns täglich bereithält.
Nils, jetzt cut the crap. Dieser Film.
Ich soll die Krabbe schneiden?
Ja, ich habe Hunger. Bitte cut the crap.
Also.
Erstmal fangen wir mal so an.
Ja.
Ich habe den natürlich schon mal gesehen.
Okay.
So. Ich höre eine leichte Enttäuschung in deiner Stimme.
Ja, ich weiß gar nicht, wo. Willst du mir jetzt hier die Luft aus den Begeisterungssegeln nehmen?
Oder? Ach so. Und ich konnte mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern. Und ich hätte in meinem Kopf auch 1 und 2 durch ein, also vermischt.
Ja.
Ich fand den Wayne's World damals super.
Ja.
Ich sag mal so, wie man zu den verschiedenen Disney Parks Disney World sagt, sag ich jetzt mal Wayne's World und meine damit beide Filme. Fand ich super. Jetzt aber nicht mehr.
Aha. Sehr interessant.
Ja. Ich habe auch vor allen Dingen, als der Film losging, habe ich mich gefragt, muss man den ersten Teil kennen, weil ich mich halt an den ersten nicht mehr erinnern kann.
Ja.
Aber im Prinzip geht der, glaube ich, vor allem darum, worum geht der?
Ja, beim ersten sollen sie doch Teil vom Network werden. Im ersten Teil geht es doch darum,
und er lernt sie kennen, ne, Cassandra. Genau. Und die kommen da zusammen irgendwie.
Genau,
ne?
Er lernt Tia Carrere kennen. Die beiden werden ein Paar und die Show Wayne's World, die bisher in so einem, auf so einem, im lokalen Rundfunk lief, soll von einem großen Network gekauft werden und wird dann aufgeblasen zu so einer Hochglanz, zu einer seelenlosen Hochglanzshow,
ja,
und wird den Jungs abgenommen, abgekauft. Sie werden die Opfer windiger Geschäftsleute, und aber am Ende wird natürlich alles gut, weil sie, glaube ich, irgendwie die Satellitenschüssel zerstören oder irgendwie sowas war dann da am Ende, wenn ich mich recht entsinne.
Und wie findest du die, ich sag mal, legere Benutzung der Fourth Wall?
Die gefällt mir sehr gut. Es ist ja ein Mike Myers-Stilmittel. Es ist ja etwas, was tatsächlich Mike Myers, glaube ich, in fast jedem seiner Filme macht. Also auch in den Austin Powers-Filmen und was er sonst noch immer irgendwie davor oder danach gemacht hat. Das macht er ja gerne, so mit dem Zuschauer sprechen, mit dem Zuschauer direkt sprechen. Es ist ja ein Stilmittel, das ich gerade in Komödien, wenn es sehr gut eingesetzt ist, sehr, sehr gerne mag. Man denke an Ferris macht Blau, was ja wahrscheinlich das Paradebeispiel für die vierte Wand ist.
Habe ich ja tatsächlich noch nicht gesehen.
Ja, das hole ich auf jeden Fall auch noch nach. Aber ich finde, dass Mike Myers das sehr sympathisch macht. Also gerade in den Wayne's World-Filmen, bei Austin Powers nervt sich fast ein bisschen. Aber da ist, glaube ich, auch nicht so viel eingesetzt, weiß ich nicht mehr. Aber ich finde es bei den Wayne's World-Filmen irgendwie ganz charmant, weil es sowieso, also was ich so interessant finde, als ich den jetzt wieder gesehen habe, ist, dass das so ein Film ist, der sich nicht so hundertprozentig entscheidet, was er ist, ob er jetzt einfach so Slapstick-Komödie ist, ob er sozusagen so eine Art, so eine Zucker, Abrams-Zucker-Komödie ist, oder ob er doch sehr story-driven ist und da unbedingt so eine Geschichte erzählen will und so, das schwankt da relativ nonchalant zwischen diesen Komödien-Spielarten hin und her, und das hat mir gut gefallen. Und es gab tatsächlich, als ich den jetzt gesehen habe, habe ich wieder mehrfach lachen müssen. Ich habe auch den zweiten gewählt, weil der Bösewicht von Christopher Walken gespielt wird. Einer der ersten Filme, in denen mir, als ich den in jungen Jahren gesehen habe, Christopher Walken überhaupt so bewusst als Schauspieler geworden ist, sozusagen. Weil er da ja schon so herrlich schön fies ist. Und auch da tanzt. Das ist ja, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, aber
ja.
Deswegen hat mir der zweite auch immer, glaube ich, ein bisschen besser gefallen, weil ich den Bösewicht besser finde, aber weil ich auch das ganze Setting, das ist ja,
das
man
ist
merkt ja.
Low im ersten, ne?
Genau. Man merkt so richtig, finde ich, dass sie den ersten gemacht haben, weil, also Wayne's World, um das ganz kurz zu erklären, ist ja eigentlich eine SNL-Erfindung. Das hat ja Mike Myers und Dana Carvey haben das immer bei Saturday Night Live gemacht. Das war so ein wiederkehrender Sketch.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Achso, ja, genau. Der Film ist ja auch eine Lorne Lanning-Produktion. Und
stand doch gar nicht in der Trivia. Ich habe ein bisschen Trivia, aber das ist schon gar nicht drin.
Ja,
vielleicht ist das so ein Allgemeinwissen.
Wahrscheinlich, ja. Also das ist so, es gibt ja in Saturday Night Live immer so legendäre Figuren. Die Blues Brothers zum Beispiel sind ja in Saturday Night Live, waren Saturday Night Live Figuren, bevor sie einen Film gemacht haben.
Das wusste ich auch nicht.
Viele andere Figuren auch.
Trump auch?
Wie bitte?
Trump auch, ne?
Ja, Trump
auch. Der war eigentlich ein Sketch. Und ist jetzt irgendwie zum Leben erweckt worden.
Ich überlege gerade die Ghostbusters, glaube ich, nicht. Es gab damals so ein legendäres Duo, die haben, glaube ich, nie einen Film gemacht, von Dan Aykroyd und Steve Martin, die so polnische Disco-Fans waren, die immer so hüftig gelaufen sind. Die waren auch wahnsinnig beliebt bei Saturday Night Live. Ich überlege, aber es gibt ganz viele Figuren, die dann zu Filmen gemacht wurden. Das hat so eine gewisse Tradition. Und in dieser Tradition steht auch Wayne's World, weil die Wayne's World-Sketche so hammerbeliebt waren damals bei Saturday Night Live, dass man gesagt hat, okay, wenn wir daraus einen Kinofilm machen, das ist ein Selbstläufer. Und es bietet sich ja, also die Sketche waren quasi immer diese Fernsehshow, die man ja auch in den Filmen sieht, die sie da machen aus ihrem Zimmer, aus ihrer Garage heraus. Ja. Und die Sketche waren halt immer eine Episode dieser Fernsehshow.
Verstehe.
Und dann hat man angefangen, da eine Geschichte rumzuspinnen und das dann als Kinoversion aufzublasen. Und das bietet sich natürlich extrem an. Und gerade
und,
wenn das
und
so.
Lass uns da vielleicht auch schon mal, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, kurz mal sagen, Geschichte in Anführungsstrichen. Hat man da versucht. Versuch ist da tatsächlich das richtige Wort.
Also ich finde, im ersten Teil gibt's noch eine etwas kohärentere Geschichte, die vor allem ja sich um die beiden Hauptdarsteller dreht, um die beiden Hauptfiguren dreht, weil es um ihren Sender und ihre Show geht und so und das andere eher drumherum passiert.
Hier passiert eher alles andere und die Geschichte versucht drumherum ihren Ort zu finden.
Genau, jetzt im zweiten Teil ist es eigentlich genau umgekehrt. Die beiden stolpern nur noch durch verschiedene Geschichten, von denen sie rudimentär Teil sind, aber es würde alles auch ohne sie so passieren, so in etwa. Das ist das Faszinierende am zweiten Teil. Aber was man sieht im Gegensatz zum ersten Teil ist auch, dass der erste Teil so erfolgreich war, dass man den Leuten Geld in die Hand gegeben hat, dass sie im zweiten Teil auch wirklich beidhändig aus dem Fenster werfen, weil völlig sinnlose Sets besucht werden und sinnlose
2000 Cameos?
Ja, wahnsinnig viele Cameos, stimmt. Ja, so, also das erstmal so zu den Formalien. Wie gesagt, die vierte Wand, das Durchbrechen der vierten Wand gefällt mir in Wayne's World 2 sehr gut. Ich finde, jedes Mal, wenn es eingesetzt wird, ist es sehr lustig und sehr charmant. Ich mag zum Beispiel, wie Wayne ganz am Anfang des Films uns erzählt, was im ersten Teil passiert ist. Er fährt nämlich mit dem Fahrstuhl er wohnt in einem Lagerhaus mittlerweile, in einer stillgelegten Fabrik, zusammen mit seinem Kumpan Garth und den beiden Technikern ihrer Show. Haben sie eine alte Fabrik gekauft, bezogen und leben da den Traum einer Wohnung, den ich seit jeher hege und pflege. Nämlich in so einem geilen Industrieloft mit so Lastenaufzügen und so. Ach, das ist einfach so schön.
Tut mir leid, dass ich hier diesen Traum nicht erfülle. Darf ich?
Unbedingt.
Auch? Ich habe schon mal einen sehr wütenden Kommentar dazu, wie Steven Tyler tanzt. Da bin ich extrem wütend.
Warum?
Weil er einfach versucht, den Käfer aus seiner Hose rauszuschütteln.
Ja, das ist doch toll. Also die Jungs gehen auf ein Konzert, auf ein Aerosmith-Konzert und haben sogar Backstage-Pässe. Und,
aber nur das schlechte Backstage.
Genau, erstmal machen sie so Stage-Diven, beziehungsweise so Crowd-Surfen nennt sich das ja, werden nach vorne in den Graben gehievt und gucken dann erstmal noch das Konzert vom Graben aus zu Ende.
Und zwar ist es deswegen, weil die Freundin von Wayne, Cassandra, immer quasi so ein Musikstudio-Boss hat sich an sie rangehangen und will ihr jetzt die große Karriere auf den Leib zimmern und will ihr natürlich imponieren, indem er sie auf diese Art Konzerte mitnimmt und sie bemuttert, nicht bemuttert, oh Gott, wie sagt man, also so ihr Honig ums Maul schmiert. Ja, genau. Ja. Aber halt vor allen Dingen eben diese, was man so macht, wenn man einen Künstler für sich gewinnen will, ne? So, ja. So, ich kann dich auf die Partys bringen und ich stell dir die richtigen Leute vor und so weiter.
Ja. Was mir da zum Beispiel schon wahnsinnig, also da sind schon so viele Details, die mir gut gefallen. Wenn die beiden Jungs vorne im Graben während des Aerosmith-Konzerts landen und von da aus weiter zugucken, sieht man im Hintergrund, wo die Securities quasi den Graben sichern, wie so andauernd absurde Sachen passieren bei jedem Schnitt. Also einmal das erste Mal kommt so ein Pizzabote-Crowd gesurft an, der den Securities anscheinend die Pizza bringt. Das nächste Mal sieht man, wie ein Security eine Ziege aus dem Publikum rettet. Und nachher wird ein Kühlschrank aus dem Publikum nach vorne gereicht. Es ist wirklich sehr, sehr lustig.
Also ich muss auch sagen, ich fand auch Teile tatsächlich lustig.
Ja.
Also meine Lieblingsszene, wir müssen ja nicht chronologisch vorgehen,
nee,
oder?
Nee,
meine absolute Lieblingsszene, die finde ich genauso schlau wie lustig und auch gut gemacht, ist das Roadie-Training,
ja,
wo sie unter Ballbeschuss auf der Bühne ein Mikro wieder hinstellen müssen.
Das Roadie-Training hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Sehr lustig. Ja. Ich habe zwar, also kurz mal, ich fasse noch mal ganz kurz die grobe Story zusammen, damit wir uns so ein bisschen langhangeln können. Wayne ist ein bisschen an so einem Punkt in seinem Leben angekommen. Seine Freundin macht Karriere, aber bei ihm ist jetzt so alles, wie es ist. Und er träumt von einem nackten Indianer und James Morrison, die ihm quasi sagen, oder James Morrison sagt ihm, er soll ein großes Festival in dem Ort arrangieren, wo er lebt. Ich habe gerade den Namen vergessen, Aurora, genau.
Genau.
Ne? So heißt, glaube ich, der Ort. Ja. Und er soll ein großes Festival organisieren und wenn er die Bands bucht, dann werden sie kommen. So, ja. Das ist sein Traum und er wacht schweißüberströmt auf und macht sich ran, dieses Festival zu organisieren. Und das Erste, worauf er erstmal kommt, ist, dass er einen berühmten Rodi aus England braucht. Von Geld, wo uns allen unklar ist, wo es herkommt. Ich finde ganz schwierig, wie der gebeamt wird.
Dale Preston.
Fliegen Garth und Wayne nach England und holen diesen Rodi.
Ja.
Am Ende des Films habe ich mich gefragt, wozu war er denn jetzt genau gut? Weil er macht dieses witzige Rodi-Training.
Ja.
Aber ich dachte erst quasi dazu da, weil alle Bands ihn so lieben, dass sie dann alle kommen.
Na.
Aber er ist ja wirklich nur vor Ort und kümmert sich um die anderen Roadies.
Man braucht halt einen Roadie. Das, ohne Roadie geht's nicht.
Ich verstehe. Die Frage ist nur, muss man dafür nach England fliegen?
Sie sind ja auch nicht nach England dafür geflogen. Das fand ich jetzt auch einen sehr guten Gag, dass sie gesagt haben, was, glaubst du wirklich, Paramount bezahlt uns nur für die Szene einen Flug nach London? Und dann sieht man in London die ganze Zeit Garth und Wayne nur von hinten. Garth ist auch viel kleiner, Wayne viel größer und dünner. Und man sieht sie immer nur von hinten oder mit so einer Karte vor dem Gesicht oder so vor den vor den wichtigen Landmarks in London. Also es ist klar, dass sie gedoubelt wurden für die Außenszenen in London.
Aber jetzt, wo ich diese SNL-Info habe, die ich wirklich nicht hatte, macht es auch ein bisschen mehr Sinn, weil es ist halt auch wieder mal, so einen Film hatten wir schon mal, ich weiß gar nicht welcher, eine Aneinanderreihung von Sketchen.
Ja.
Und das nervt halt manchmal, weil wenn man als Zuschauer versucht, eine Story zu gucken, nervt es halt. Und deswegen, ich bin auch total oft so abgeschwiffen, weil es keine, weil einfach so random Dinge passiert sind. Und das ist, als hätte ich mich durchs Internet geklickt. Also, und es waren Teile dazwischen lustig, aber dann zum Beispiel, am Ende gibt's eine Szene, da sind sie dann beide in dem Traum mit Jim Morrison und dann wollen sie durch die Wüste zurücklaufen und dann sind sie super durstig und überlegen, sie wollen dann wie Selma und Louise sterben, sitzen plötzlich im Auto, haben Selma und Louise Frisuren, fliegen dann über den Abgrund und im Abgrund denken sie, nee, wir wollen doch lieber ein Happy End und dann bin ich irgendwie so, Leute, und dann denke ich, wollt ihr jetzt einen Monty Python-Film machen? Seid ihr Monty Python oder wollt ihr eine Geschichte erzählen? Also vor allen Dingen eine Geschichte, die auch Konsequenzen hat, also wo ich mitfiebere, weißt du, so schaffen sie es jetzt, kommen die Bands. Ja. Aber wenn sie im Auto sich sagen können, wir wollen doch ein Happy End und dann passiert ein Happy End, dann sind ja diese Regeln so unklar des Films. Und vielleicht bin ich da auch zu spießig, weil, wie du schon sagst, wenn man hinter die Kulissen blickt, der erste Film war sehr erfolgreich, finanziell auch. Der zweite ja gar nicht. Aber deswegen haben sie für den zweiten viel Geld bekommen. Und dann sitzen diese Dudes da wahrscheinlich irgendwo im Writers Room. Oh, pass auf, weißt du, was wir als nächstes machen? Und dann, weil die so ja arbeiten, als Sketche-Menschen. Und dann wird es einfach aneinandergereiht. Aber keiner sagt mal, ja, aber die Story.
Also ich glaube, du bist da dem großen Geheimnis auf der Spur, warum es nie Wayne's World 3 gab.
Ja, ich sag dir, warum es nicht Wayne's World 3 gab. Also laut Interview zumindest mit Mike Myers.
Ja.
Hat er es abgelehnt, wurde ihm angeboten. Und zwar, weil er dann endlich die Austin Powers Filme starten wollte, die er eigentlich nach Wayne's World 1 schon starten wollte.
Ah ja.
Ich habe auch ein bisschen noch Trivia, gleich, wo wir gerade dabei sind.
Ja.
Eins, das, wo ich an dich dachte, das ist ein Nils-Trivia. Nirvana wollten eigentlich mitspielen.
Ja.
Und die Jungs wollten Nirvana so gern dabei haben, dass sie sich darauf eingelassen haben, denen einen Rohschnitt vom fertigen Film zu zeigen.
Ja.
und quasi was freizulassen, damit sie sie dann noch reinschneiden können.
Ah, ja.
Und nach dem Rohschnitt hat eine Wanda gesagt, nee. Und war dann nicht drin.
Das erinnert mich an diese, also da war es zwar ein bisschen anders, aber bei School of Rock, das gab es damals im Bonusmaterial, es gab einen Led Zeppelin-Song, ich weiß nicht, ob das der Immigrant-Song ist oder so, den sie unbedingt im Film haben wollten.
Ja.
Und Led Zeppelin sind wohl dafür bekannt, nicht sehr freizügig zu sein mit ihren Songs, was Filme betrifft.
Ja.
Und sie mussten aber diesen Song unbedingt für so eine ganz kleine Szene, war das auch nur, die wollten den unbedingt haben. Und deswegen haben sie bei so einer Fahrszene, wo Jack Black in diesem Transporter sitzt, haben sie nochmal extra ein Bitbrief an Led Zeppelin gedreht, in dem Jack Black in die Kamera spricht und Led Zeppelin anfleht, diesen Song freizugeben. Und wo er ihn dann auch noch anstimmt und singt. Und er ist immer super enthusiastisch, wenn er singt und so. Und sie haben ihn dann auch bekommen.
Cool.
Da war es dann ein Happy End.
Naja, hier nicht. Es war auf ganz vielen Ebenen hier kein Happy End mit Nirvana.
Es gab auch irgendeine Szene, die bei Wayne's World 2, da kommen sie, glaube ich, in irgendeinen Laden rein oder so, da lief dann gerade Dinosaur Jr. Da habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut. Also musikalisch ist das schon okay, was da passiert.
Ich fand, also ich mag ja Aerosmith nicht, die Musik einfach interessiert mich nicht. Und ich fand es auch sensationell, wie schlecht ich dann dieses letzte Lied fand, was sie dann auf dem Festival gespielt haben.
Ja, da Steven
Tyler rappt auch zwischendurch. Und ich dachte, okay, was war der Deal hier? Er kann machen, was er will, wenn er im Film kommt, oder? Weil warum spielt man denn nicht da ein Lied, was ein gutes Lied ist und nicht in so einem Rockfilm, wo ein großes Rockpublikum vor der Bühne steht, dann einfach ein Steven Tyler Rap? Was ist da los?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie da, also sie wollten wahrscheinlich Aerosmith unbedingt haben, weil die ja auch sind ja Legenden. Und ich finde übrigens, dass Steven Tyler, also gerade bei der ersten Performance in der Halle, bei Tageslicht sehen die irgendwie doof aus, aber bei dieser Performance in der Halle, da ist er auch noch sehr relativ jung und gut im Saft und so. Ich finde, und dann sind sie auch alle oben ohne und Steven Tyler ist auch so ganz so eingeölt oder so. Ich finde, dass der da sehr sexy performt. Ich finde, dass der da ziemlich heiß ist, wie der so schwitzend, oberkörperfrei über die Bühne hechtet und den ganzen Raum einnimmt. So, ich fand das schon beeindruckend, muss ich sagen. Also
ich glaube, ich stand auch nie auf so einen dürren Typen.
Na,
der ist ja so sehnig, sagt man, ja.
Na, das finde ich ja super.
Und das war noch nie mein Ding.
Ja.
Das, deswegen. Und dann läuft er halt so, wo mein Rückenarzt sagen würde, Junge, wenn du dein Rücken, das Hohlkreuz, ist nicht gut.
Er starkst natürlich sehr, denn er singt ja auch den Song Dude Looks Like a Lady. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie wollten halt Aerosmith unbedingt drin haben. Dude Looks Like a Lady war ja auch ein Hit. Da waren sie auch froh, den im Film zu haben. Und dann glaube ich, dass Aerosmith gesagt haben, okay, wir sind dabei, aber wir entscheiden dann auch, welches Lied wir dann noch spielen.
Unsere
weil die
neue
hätten,
Single. Steven versucht mal was anderes.
Ja, genau, das schien mir so, weil der Song ist wirklich extrem schwach, den sie da am Schluss spielen.
Findest du
das
auch,
das ist so ein richtig klassischer Album-Track, so ein typischer Füller, den
aber
so keiner braucht.
Ich freue mich, dass du das auch findest.
Ja, ja, nee, das ist kein guter Song.
Also das war auch kein Hit, ne?
Ich finde es auch, nee, überhaupt nicht. Ich finde es auch schade, den Film mit so einem eher zweitklassigen Aerosmith-Track zu beenden, weil vorher so viele tolle Songs im Film sind. Also es fängt ja schon an, als die Jungs im Auto fahren, läuft direkt Radar Love von Golden Earring und so, alles so geile Rocksongs. Das fand ich auch ein sehr, sehr trauriges Finale. Da hätten sie meinetwegen sogar noch die beiden Songs geswitcht, also hätten sie am Anfang.
Habe ich ja gerade gesagt.
Achso, genau. Habe ich nicht gehört.
Ja, gerade weil am Anfang, weil ja am Anfang auch sowieso tausend andere Sachen passieren, also in der Szene. Da ist es ja gar nicht so wichtig mit dem Lied.
Genau. Ja.
Hörst du mich zu leise?
Nee, ich habe einfach gerade selber geredet, dann höre ich dich.
Gut. Nee, weil ich habe mich ein bisschen anders hingesetzt, deswegen.
Ja, nee. Also, das fand ich auch schade. Aber ich finde so, also Aerosmith ist einfach eine Band, die extrem gut aussieht und auf Film wahnsinnig gut funktioniert. Also die sind bunt, da flattert's, da sind irgendwie Gummipuppen auf der Bühne, da ist irgendwie überall in jeder Ecke was los, jeder hat andere bunte Tücher im Gesicht und so. Also visuell ist das eine super Rockband für einen Film.
Ja. Ich fand dann auch noch gut die Szene, wo sie ihr Festival promoten wollen und dann bei diesem Radiosender sind und der Typ ihnen einfach nicht zuhört. Das war schon ganz gut. Das mochte ich sehr.
Wie heißt er nochmal? Dan? Wie hieß er nochmal? Der schöne Dan oder so?
Ja, irgendwie so. Naja, irgendwie so.
Da kommt am
und dann
Anfang.
War der eine Typ hier, Mr. Darcy?
Ja, Jefferson. Jefferson Darcy, der Mann von Darcy Darcy.
Marcy Darcy.
Marcy Darcy, genau.
Genau, und es war ja auch Al Bundy, also es war quasi ja. Offensichtlich auf der Soundstage nebenan, haben sie eine schrecklich nette Familie getreten, dann durften alle mal rüber. zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo Wayne und Cassandra im Bett liegen, ne, und so rumalbern, und ja. Dann macht er am Ende so eine Pseudo-Calgon-Werbung.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja.
Und was soll das?
Ist doch lustig.
Ach so. Okay, dann bin ich, es ist meine, der Zeuge kann den Zeugenstand verlassen. Meine Fragen ist beendet.
Da gibt es irgendwie nichts anderes. Ich finde übrigens, weil wir gerade noch davon gesprochen haben, Ed O'Neill, also Al Bundy, der spielt ja im ersten sowie im zweiten Teil den Besitzer von diesem Donutladen.
Ah ja, okay, ich, das habe ich nicht.
Das ist ja immer nur so ein kleines Cameo in beiden Filmen, ist das ja nur eine Szene, die er da hat. Aber ich finde ihn jedes Mal so lustig. Jetzt auch hier in diesem Film sagen sie, ey, wie geht's? Und er sagt dann auch wieder nur, warum wollen sie mich sterben sehen oder irgendwie sowas. So ein totaler Downfall, das finde ich tatsächlich sehr, sehr lustig.
Den da, mag ich eh total.
Na, da hab
ich habe ja auch gerade Modern Family durchgeguckt und da mag ich ihn ja auch so.
Na, ja, der ist einfach super lustig. Es gibt übrigens eine Szene, in der Wayne träumt. Also bevor er diesen Indianertraum hat, hat er noch einen anderen Traum, wo wir ihn aber nur im Bett liegen und sich rumwälzen sehen. Und da sagt er irgendwie so, hey, nein, geh weg, Dinosaurier, geh weg. Oh, was macht ihr da alle? Warum kommt ihr alle her, ihr Dinosaurier? Warum fasst ihr mich so an? Hm, das fühlt sich gut an.
Da hat wohl einer wieder zu viel Was-ist-was-Bücher gelesen.
Ich finde das so lustig. Ich finde das so lustig.
Aber siehst du, was du halt hast, ist kein erklärbarer Humor, sondern du findest einfach manchmal zufällig random Sachen lustig.
Das ist doch mega witzig.
Also du könntest zum Beispiel auch lachen, wenn ich mir jetzt einen Löffel grün anmale und den an eine gelbe Wand klebe. Eventuell könntest du das wahnsinnig lustig finden, weil man weiß es halt nicht, weil es bei dir kein Humorprinzip gibt. Ich meine, jemand macht nach einer Szene in dem Bett mit seiner Freundin, sagt er irgendwas, macht irgendwie einen Spruch zu Calgon und hält die Packung in die Kamera und dann geht der Film weiter. Nächste Szene?
Also, na, ich wollte nur noch kurz bei diesem Aerosmith-Konzert, da bei dem Backstage, ich springe hin und her, bei dem Aerosmith-Konzert, da gibt's, das fand ich auch ganz schön, da gibt's ein uncooles Backstage und ein cooles Backstage.
Ja, genau.
Nicht jeder kommt ins coole, man muss durchs uncoole Backstage, aber ins coole.
Im uncoolen sind so die Journalisten und so.
Genau, ins coole Backstage kommt nicht jeder rein und im uncoolen, dann will Wayne so ins coole Backstage und dann macht der Typ die Tür zu, sagt, nein, du darfst ja nicht rein, du musst hier in dem Backstage bleiben und dann dreht er sich um, dann ist einmal so ein Kameraschwenk so ganz langsam durch den Raum.
So eine Kamera und dann so ist es so auf näheren Blick, sind dann alle so mega abgerockt und merkwürdig.
Ja, und alle blicken so ins Leere.
Ja, so. Alle sind so tot in.
Ja. Das fand ich auch sehr, sehr lustig.
Und weißt du, was das ist? Weißt du, womit ich das vergleiche?
Moment.
Es gibt ja bei Olympia das berühmte Treppchen, dritter, zweiter, erster Platz.
Ja,
ne?
Ja.
Und man sagt ja immer, dass die auf dem ersten, auf dem dritten Platz die happiesten sind. Auf dem ersten, weil sie gewonnen haben, auf dem dritten, weil sie es noch aufs Treppchen geschafft haben.
Ja.
Und am unglücklichsten ist der zweite Platz, weil er es gerade nicht auf den ersten geschafft
hat. First loser. Ja.
Und deswegen ist der erste Platz ist das schicke Backstage, der zweite ist halt das und das Publikum ist halt der dritte Platz. Da sind halt alle happy, dass sie überhaupt da waren.
Verstehe, du hast also schon fleißig an einer Olympia-Anthologie gearbeitet. Analogie, ja. Entschuldigung.
Nö, Anthologie. Ich arbeite an einer Olympia-Anthologie. Schon seit Jahren. Kommt bald raus.
Ja.
Es wird eine Eigenveröffentlichung. Ich habe meinen eigenen Verlag gegründet, weil ich mich auch nicht binden will. Ich will da einfach Indie bleiben.
Klar, Print on Demand.
Nö, ich mach schon so 30.000 vor.
Naja.
da bin ich auch einfach altmodisch.
Klar.
Aber guckt einfach mal demnächst. kleine Flyer in eurem Briefkasten.
Aber
Marias Olympia-Anthologie.
Wird es
besonderer Schwerpunkt Treppchen.
Wird es um das Sportfest gehen oder um die Rittersportsorte?
Nils, ganz ehrlich, will ich nicht spoilern. Da übrigens auch einen sehr lustigen Tweet von meiner neuen Freundin Ilona aus dem Internet. Ich weiß jetzt gerade den Nachnamen nicht.
Zirkuspony, Ilona Hartmann.
Ja, genau. Die, also ich paraphrasiere nur, irgendwie so einen Tweet gemacht hat, dass Rittersport Olympia ist ihr zu ehrgeizig. Ja. Sie würde eher so Rittersport, was hatte sie dann, Zirkeltraining oder ja, Rittersport Seepferdchen oder ja. So. Fand ich sehr lustig. Fand ich wirklich sehr, sehr lustig.
Auf jeden Fall kommen dann vom Buffet, von diesem Loser-Backstage, kommen dann zwei so Nerds auf die beiden zu, die so ganz Horror sind. Die so, meine Mom hat mich hierher gefahren und so. Und der eine von denen könnte einem bekannt vorkommen, denn es ist Bob Odenkirk von Better Call Saul.
Ist mir nicht aufgefallen.
Ja.
Aber ich habe auch manchmal versucht, noch mein Leben weiterzuführen, während der Film lief. Apropos so. Horror.
Ja.
Man sagt sich ja, hinter der Bühne des Lebens, dass Mike Myers der schlimmste Mensch der Welt ist.
Ist das so?
Also, das hat meine Trivia-Recherche ergeben. Ich wusste es auch nicht. Ja. Aber dass der am Set wohl absoluter Horror ist. Die Regisseurin von Teil 1 hat gesagt, und ich zitiere, I can't deal with that Mike Myers again. und dann habe ich mich dann noch ein bisschen weiter quasi in seiner eigenen Trivia so ein bisschen gelesen. Und da sind sich alle sehr einig, dass der eine super anstrengende, ätzende Diva am Set ist. Der alles selber bestimmen will.
Ja.
Ist natürlich, Wayne's World ist natürlich sein Baby, ne? Also es gab andauernd Streitigkeiten, auch mit Garth, der auch einmal gekündigt hat.
Ja.
Weil der Mike Myers sich da nicht reinreden lassen wollte.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie so bei anderen Filmen geguckt und es scheint wohl ein roter Faden zu sein, dass der sehr anstrengend und sehr, sehr dievenhaft ist und sehr auch so cholerisch und so.
Verstehe.
Schade.
Ein Künstler. Na, sehr schade.
Und meine Lieblingstrivia jetzt.
Ja?
Mike Myers wollte unbedingt, dass Fellini den zweiten Teil Regie führt.
Aber das ist doch wirklich, das ist doch so Hearsay. Das ist doch irgendwie, das wird der ja niemals ernst gemeint haben.
Wer weiß.
Ach,
so Künstlern also, traut man doch alles zu.
Nein, im Leben nicht. Also das ist doch, das weiß er ja selber, dass Fellini andere Filme als Wayne's World macht. Also
ja, aber vielleicht wollte er da so eine, mal gucken, was draus wird, Sache, weißt du?
Ich sag dir
doch auch immer, du sollst im Klamottenladen die Sachen anprobieren, die du optisch nicht verstehst, wenn du sie hängen siehst. Weil wenn du sie dann anziehst, passieren vielleicht Dinge.
Ich höre auch gerne Dinge, die ich auf den ersten Blick nicht verstehe oder lese Dinge, die ich nicht verstehe, in der Hoffnung, dass irgendwie sowas passiert. Aber das ist ja...
Ich sag mal, auf dem Prinzip ist ja auch unsere ganze Beziehung basiert.
Ne?
Beziehung basiert. das muss man ja mal ganz offen jetzt sagen. Ich glaube jetzt, wir und unsere Hörer sind so weit, dass wir dieses Geheimnis heute lüften können.
Ja.
Das ist das Geheimnis unserer Beziehung, dass wir keine Ahnung haben, was die andere Person bedeutet. Und auf der ständigen Reise sind, das zu versuchen rauszufinden.
Wir sind halt beide sehr neugierige Menschen, da sind wir gegenseitig...
Und auch sehr undurchschaubare.
Da sind wir gegenseitig ein Quell nicht enden wollender Herausfindbarkeiten.
Oh, Überraschung. Na. Sag's ruhig, wie es ist.
Ich glaube aber, dass sowas, das klingt wie so eine klassische Story, wo der einfach mal so einen Gag gemacht hat irgendwo und dann wird das so kolportiert und dann wird da plötzlich so ein ernstes Ding draus. Das erinnert mich daran, wie ich mal vor Jahren, also das ist jetzt, das ist, glaube ich, schon 10 Jahre her oder so, da hatte die Spex plötzlich keinen Chefredakteur mehr. Spex war eine Institution der deutschen Musikzeitschriften, gibt es seit letztem Jahr, glaube ich, auch nicht mehr. Und dann habe ich auf Facebook als Status geschrieben, okay Leute, ich mach's, ich werde neuer Spex-Chefredakteur. Und einfach so aus Spaß. weil ich gedacht habe, wie lustig wäre das, wenn ich Specs, also weil ich hab überhaupt nicht das intellektuelle Rüstzeug, Chefredakteur der Specs zu sein. Aber ich fand den Gedanken witzig und deswegen habe ich es dann so geschrieben, so als flapsigen Gag. Und dann habe ich 2 Wochen später von einem Bekannten, den ich irgendwie getroffen habe, der hat mir dann erzählt, so, ey Nils, das ist so krass. Letztes Mal sitze ich irgendwie im Café und unterhalte mich mit einem Typen, der auch irgendwie so in den Medien ist und so, und der dann so zu mir, ey, hast du schon gehört? Der Bokelberg wird jetzt Chefredakteur von der Specs. Und das fand ich sehr lustig, dass sich das so weitergetragen hat, bis zu irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, die das dann aber im Brustton der Überzeugung weitererzählt haben. Und plötzlich ist ein kurzes Fenster in der deutschen Musikjournalismusbranche gab, wo einige Leute sich untereinander glaubhaft versichert haben, dass ich der nächste Chefredakteur der Specs werden würde. Das hat mich wahnsinnig amüsiert. Aber daran sieht man, wie einfach das ist, aus so kleinen Gags oder flapsigen, dahingesagten, geschriebenen Sprüchen, dass daraus dann irgendwann sowas entsteht.
Ich habe ja das Gerücht gehört, Nils, dass du der Chefredakteur meines Herzens bist.
Oh, ich bin doch nicht der Chefredakteur deines Herzens. Ich bin der begeisterte Leser deines Herzens.
Auch gut, auch gut. ich bin wahrscheinlich der Chefredakteur meines Herzens,
das,
ne?
Will ich ja wohl hoffen.
Okay, du bist gefeuert.
Eines meiner Lieblingszitate aus Wayne's World 2 sagt der Roadie Dale Preston, den sie dann in London bei sich zu Hause aufsuchen, den sie dann so ein bisschen fragen, so was er schon so gemacht hat und so, und er erzählt dann so von den ganzen Stars, mit denen er ein Perdu ist und was er mit denen allen erlebt hat und so. Und dann geht es irgendwie auch um Keith Richards, erzählt dann irgendwie weil er schläft nämlich immer kopfüber, also Dale Preston, der hängt sich immer an die Decke und schläft.
Ja.
Und er sagt, das hat er von Keith Richards gelernt. Und da sagt er nämlich den Satz, das ist der Grund, dass Keith Richards nicht mit konventionellen Waffen getötet werden kann. Das fand ich auch wirklich sehr lustig.
Ich hatte auch das Gefühl, dass die Hälfte der Witze oder Dialoge, wo dann auch so kleine Pausen waren, so nach dem Motto, hier jetzt bitte lachen,
ja,
so Gags waren, so Insider-Gags, die nur die Leute am Set verstehen.
Wirklich?
Wo man mal so einen macht im Film, weißt du?
Ja.
Und wo man dann später erzählen kann, das haben wir gemacht, weil Herbert vom Catering war so ein witziger Typ. Aber das haben die haben halt, der ganze Film ist so.
Das finde ich überhaupt nicht. Das ist ja krass, dass du das so empfindest.
Ja, total. Ich empfinde das total so.
Es ist vielleicht,
ich habe
also,
mich gefreut, Kim Basinger zu sehen übrigens. Achso, Entschuldigung.
Ja. Kim Basinger verführt Gas, macht Gas zum Mann. Wer träumt nicht davon, von Kim Basinger zum Mann gemacht zu werden?
Und das danach beauftragt zu werden, ihren Mann umzubringen. Ja. Also ist ja wirklich.
Träumen wahrscheinlich weniger von. Aber das ist schon sehr aufregend. Mensch, Kim Basinger, die ist so schön. So eine schöne Frau.
Ich musste übrigens richtig lachen, wie als er dann eine Weile mit ihr zusammen war, seine Haare lagen.
Ja, die haben so glatt gekämmt.
Ja, und so ein Seitenschatten und wie er die Brille so drüber schiebt. Das fand ich wirklich sehr lustig.
Ich fand das auch so niedlich, wie er nach der ersten Nacht aus dem Badezimmer kommt im Morgenmantel und mit Pfeife. Und dann so, guten Morgen, mein Schatz. Und dann in seine Seifenblasenpfeife.
Gas ist auch wirklich lieb. In den hätte ich mich auch verliebt.
Ja, Gas ist extrem niedlich, das stimmt.
Ja.
Es gibt auch eine schöne Metapher von Gas, als jemand sagt, wir hören besonders gerne Kenny G, sagt ihm ein Mann im Amt, ein Mann mit partiell okularer Albino. Der sagt zu Gas, wir veranstalten gerne Kenny G-Konzerte und dann sieht man so das Publikum bei einem Kenny G-Konzert. Kenny G ist ein ganz bekannter Saxophonist aus Amerika. Viele werden ihn kennen. Und der spielt aber immer so einen langen Saxophon. Ich weiß nicht, wie die heißen, die nicht so geschwungen sind, sondern die wie so eine Klarinette aussehen eigentlich. Wie so eine Flöte, so ein Flötensaxophon spielt der immer.
Beruhig dich bitte wieder jetzt.
Und dann hört man Kenny G spielen und sieht das Publikum verträumt gucken und die Kamera fährt so am Publikum vorbei und mittendrin sitzt dann Gas und kriegt gerade die Zähne gebohrt. Fand ich eine sehr gute Metapher,
ja, das
für
stimmt,
ein Konzert,
das
man nicht gut aushalten kann.
Der Typ war auch bekannt, der da im Amt. Ich weiß nicht, wie
er
heißt.
Ja, das ist auch ein bekannter Schauspieler.
Es ist so one of that guys.
Ja, genau.
Da trifft ja Garth auch sein weibliches Ebenbild,
ja,
was natürlich psychologisch extrem schwer oder nicht zu tief gebohrt werden sollte, warum die Idee jetzt hier ist, dass er sich in jemanden verliebt, der einfach genauso aussieht wie er.
Ja.
Das ist schön. Er entdeckt die Liebe zu sich selber.
Ja, ich glaube, sie wollen eher sagen, dass Gas so speziell ist, der braucht auch eine spezielle Frau und deswegen ist das am besten, wenn die so speziell ist wie er.
Ich würde trotzdem gern nochmal die Frage stellen, warum sie diesen Roadie gebraucht haben.
Weil der diesen geilen Keith Richards-Satz gesagt hat.
Okay. Und dann gibt es da diese sehr merkwürdige Kommunistenparty, um Geld zu sammeln, damit sie das Feld mieten können.
Ja.
Aber was bedeutet diese Kommunistenparty?
Ne, das, ich glaube, der Club, also das ist natürlich so eine, ich weiß gar nicht, von wann ist der Film? Comrades. Anfang 90er? Da ist natürlich
so ein bisschen so ein Stinkefinger nach Hollywood, oder was?
Nee, überhaupt nicht. Das war einfach schick, diese russische.
War das nicht noch Kalter Krieg?
Nee, es war, glaube ich, danach.
Naja.
Aber diese Agitprop-Ästhetik, das ist sehr.
Du weißt, ich habe einen Softspot für.
Ja. Die ist ja, ich war auch mal in einer Ausstellung von so russischen, wie nennt sich das, Arbeiter-Motivationsplakaten und sowas.
Ja.
Das ist ja so eine sehr spezielle, sehr eigene Ästhetik, aber die ist ja auch sehr cool. Die haben auch in den 90ern tatsächlich extrem viele so Rock- und Indie-Bands aufgegriffen für ihre Cover-Artworks und so. Ich glaube, das
ist ja meine Aufwachs-Poster-Ästhetik aus der DDR.
Ja. Also das habe ich ganz viel vor Augen, immer diese Blockschriften, diese riesengroßen Buchstaben und so. Und das war einfach so ein Club, der das so übernommen hat als Stilmittel.
Okay.
Das war, glaube ich, alles. Also da ging es, glaube ich, gar nicht darum, das irgendwie zu overthinken. So.
Verstehe.
Ja. Auf diesem Fundraiser, den sie da machen, wo dann wie die Fans von Wayne einen Traktor umschmeißen, weil sie ja so gut drauf sind.
Und wie er dann auch so eine Rede hält.
Ja. Da tanzt dann Christopher Walken mit Cassandra, mit
Tia
Carrere.
Genau, das ist dann sein vertraglich festgesicherte Tanz pro
genau.
Film.
Christopher Walken tanzt ja in jedem Film, den er macht.
Ja.
Der ist ja ausgebildeter Tänzer und deswegen hat er beschlossen.
Er tanzt aber auch, er hat halt einen Stil und den tanzt er halt immer.
Ja, er hat dann beschlossen, in jedem Film mindestens eine Tanzbewegung unterzubringen.
Ja.
Und
hier geht es natürlich auch so ein bisschen darum, dass er natürlich Cassandra ins Bett kriegen will. Er will sie an sich binden als Künstlerin. Er will sie vor allem aber losbinden von ihrem Freund, weil diese Beziehung hält sie in Aurora und er will ja mit ihr nach L.A.
Genau.
Und deswegen, und ich finde auch, was oft in so einem Film ist, wenn quasi, es gibt die Indie-Beziehung, Cassandra und Wayne,
ja,
und dann kommt so ein Typ, aus so ein geleckter Typ, der sie so ausspannen will.
Ja.
Mir fällt oft in so Filmen aus, dass die Frauen bis zu einem gewissen Punkt immer so pseudonaiv das so mitmachen.
Ja.
Also weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, das finde ich aber.
Sie lässt sich so küssen und sie tanzt so mit ihm und sie tut so die ganze Zeit, als wäre alles easy peasy. Und ich finde halt, dass Wayne eifersüchtig reagiert, völlig gerechtfertigt so.
Ja.
Und das finde ich in Filmen so total oft so, dass die Frauen dann so tun, als würden sie es nicht merken, bis quasi der Penis in ihnen drin steckt. Ach Quatsch, der ist doch nur nett zu mir. Und das ärgert mich immer so, weil ich würde auch nicht so mit einem Typen auf der Tanzfläche rumtrockenvögeln und dir dann irgendwie zuwinken.
Aber was ich interessant finde, ist, dass ganz am Anfang, als sie da in diesem Backstage stehen, da und dann Christopher Walken kurz weggeht, da sagt sie ja also sogar zu Wayne so, oh Mann, oh, das nervt so. Also vorher war sie so, ey, so zu Christopher Walken, wie so, ah, oh, cool, oh ja, das ist ja toll, oh, darf ich dir Wayne vorstellen, bla bla. Und dann ist er weg und dann sagt sie zu Wayne so, boah, ey, das ist so anstrengend, das nervt so, ich habe überhaupt keinen Bock hier Püppchen zu spielen und so. Also sie ist sich anfangs schon dieses unterschiedlichen Herangehens bewusst, also oder macht das bewusst. Das erodiert dann so ein bisschen nach hinten, was schade ist, weil das hätte man ruhig aufrechthalten können. Aber das wird dann einfach aus dramaturgischen Gründen so ein bisschen wegfallen gelassen.
Ich bin ja froh, dass du uns als Geologe einfach auch mit den Worten deiner Wissenschaft Beziehungen erklärst, ja, ne? Dass sie dann so erodieren, ist natürlich einfach, hat ja auch ein bisschen was mit dem Druck zu tun, der Luftfeuchtigkeit und so.
Absolut.
Ja, ja, absolut. Das muss man ja auch, kann man, darf man nicht. Es gibt, ja? Ja,
ne, sag du?
Also ich wäre jetzt, hätte was Nächstes jetzt.
Ja.
In welcher Szene sagt jemand, hast du auch was von Megadeth?
Das sagt Gas zu Kim Basinger, als sie Girl vom Übernehmer auflegt.
Genau.
Oder eine Carpenters das legt sie, glaube ich, auf.
Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es mega lustig fand. Ich habe jetzt aber original vergessen, in welcher Szene das kam. Ich habe noch dazu geschrieben, ich glaube, der Gag ist sogar noch lustiger, wenn man die Band nicht kennt. So wie ich.
Ja.
Ich weiß nicht, was die für Musik machen.
Ist so eine
aber
Metal-Band.
Megadeth ist für jede Person, die nicht Metal oder damit nichts zu tun hat, sich quasi den Worst-Case-Namen und was das so alles beinhaltet, vorstellt.
Gute Band. Oh, Entschuldigung. Megadeth ist eine gute Band, übrigens Death nur mit E. Also nicht tot, sondern ich weiß gar nicht, was heißt das, dann heißt es irgendwie was anderes. Aber, was?
Ist einfach ein sehr lustig, ah ja, habe ich gesagt. Das war quasi.
Ah ja.
Ja, genau so.
Eine Metal-Legende. Ich glaube, das ist so, als was ortet man das ein? Es dürfte so Thrash-Metal sein.
Okay.
Also so wie Metallica. Ein bisschen härter als Metallica.
Ich habe übrigens Thrash-Metal verstanden. Gut. Und gehe jetzt davon aus, dass es einfach so ein bisschen gesünderer und frischerer Metal ist.
Ach so, Thrash.
Ja, da hat man dann auch einfach,
Thrash-Metal
weißt du,
ist,
da hast nachhaltige T-Shirts an und so.
Thrash-Metal ist natürlich wesensverwandt mit Christian-Rock, Christian-Metal und so.
Klar, klar.
Ja, aber das ist sowieso, das ist ja alles in dieser Verführszene von Gas, die echt sehr schön gemacht ist. Sie sagt dann auch irgendwann, sagt dann Kim Basinger zu ihm, Gas, besorg es mir. Und dann sagt, und Gas sagt dann so, aber die Läden haben doch schon alle zu.
Ja, auch sehr lustig, fand ich auch sehr, sehr lustig. Dann haben wir auch kurz einen kleinen Auftritt von Drew Barrymore als Schwede.
Ja, oh, so schön. Es ist so schön. Tjärgen, ich habe mir sogar im Nach, Bjergen, Kjärgen. Heißt sie. eine schwedische Sekretärin. Und es gibt ja ein paar Catchphrases von Wayne, also Party on Wayne, Party on Gas und so. Und was Wayne und Gas ja auch immer sagen, ist Schwing, wenn sie irgendwas besonders scharf finden oder sexy oder geil oder so. Dann machen ja immer eine Hüftbewegung, sagen wir Schwing, Schwing, Schwing. Und als sich Wayne mit dieser Schwedin unterhält, erzählt er ihr, was er an Schweden so toll findet und was ihm an Schweden so gefällt. Und erzählt dann auch eine kleine Anekdote, die damit endet, dass er sagt, und dann hatte ich Durchfall auf einem Trampolin. Oh, ich glaube, das hätte ich nicht erzählen sollen.
Ja, stimmt.
Und sie sagt dann irgendwie so, ja, das ist natürlich, dass es dir gesundheitlich nicht gut ging, ist sehr unerfreulich für dich, aber die Sachen, die du davor gesagt hast, haben mir so gefallen, dass ich dir hiermit mitteilen möchte, dass ich sehr bald mit dir schlafen werde. Und dann sagt Wayne daraufhin, stellt sich vor sie und sagt, Schwingürden! Oh, Schwinggürten.
Ich fand auch lustig, als Garth an der Bar stand und sich einfach unterhält mit dem Roadie, so ganz normale Stimmlage auch, und sie erzählen sich irgendwelche Sachen. Ich glaube, er hat irgendeine Theorie, warum Mütter sind, wie sie sind oder so. Und immer wenn eine hübsche Frau vorbeikommt, macht er so kurz Schwing und bewegt so die Hüfte in ihre Richtung und macht das halt so, als wäre das so. Das fand ich gar nicht lustig und dann am Ende lustig.
Na,
aber als das lang genug, aber Schwinggürden, du bist noch bei Schwinggürden, ne?
Ah, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich richtig laut gelacht. Das war so schön. Schwinggürden.
Ja, und was, also es sind ja auch so viele Storys, die hier auf einmal passieren, ne? Also Wayne lernt dann auch zwischendurch Cassandras Vater kennen.
Ja.
Es läuft erst nicht so gut, dann okay gut, dann wieder nicht so gut.
Die beiden erleben dann einen Kung-Fu-Fight, wie aus einem Kung-Fu-B-Movie, wo sie dann auch beide extra schlecht synchronisiert werden, weil sie sich vorher auf Kantonesisch unterhalten und dann sagen, komm, dann lass uns lieber schlecht synchronisiert werden.
Und weil es geht so, also Cassandra hat so ein bisschen Druck, weil ihr Visum abläuft.
Ja.
Und sie muss heiraten. Weil das fand ich gut, dass das auch noch auf dem Tisch liegt. Wir haben ja nicht schon genug Probleme.
Aber ich fand es ganz gut bei diesem Kung-Fu-Kampf, wie dann Wayne dem Vater seine Position vormacht und sagt, ich kann alle, ich kann den Kranich.
Ja, das fand ich
den,
auch lustig.
Und dann, den Hahn und die Ringo. Beatles.
Und dann kommt auch so kurz die Musik.
Genau, dann spielt er so Ringo-mäßig Schlagzeug.
Und das ist dann der Story-Strang, endet dann damit, dass sie den Produzenten heiratet, weil Wayne macht mit ihr Schluss, glaube ich, wir sollen das so verstehen, so voreilig, damit sie es nicht macht.
Ja.
Oder?
Ja, absolut.
Und deswegen heiratet sie dann, was ich auch so ein bisschen that escalated quickly fand, den Christopher Walken.
Ja.
Und er schafft's aber gerade noch so, entscheidet sich am Ende gegen das, am Tag des Festivals, gegen das Festival und für Cassandra, weil Garth ihm sagt, wir regeln das hier schon, ja, fahr mal und hol sie dir. Ja. Und dann fährt er, da gibt's noch eine lustige Tankstellenszene, ja, wo ein Schauspieler ausgetauscht wird, ja, zu Charlton Heston. Und dann ist er aus Versehen erst in der Second Baptist Church.
Presbyterian Church.
Ah, so, okay. Und ist dann in der, und findet sie dann auch ein typischer, ganz klassisches Motiv im Film, die falsche Hochzeit unterbrechen.
Ja, das ist auch sehr lustig, dass er dann sieht, ah Mist, ich war in der Second Presbyterian Church, wo ist denn die First Presbyterian, ja, Church? Und die ist dann genau gegenüber. Und da scheint so ein Regenbogen und so drauf und ja, so.
Und dann geht er da rein und schreit halt Cassandra, Cassandra, und alle nennen ihn irgendwie Idiot und sie rennt dann aber mit ihm weg sozusagen. Genau.
Da gibt es, das
dann sieht sie dann nicht heiraten. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt dann einfach ausgewiesen wurde am Ende des Tages, aber. Ja.
Nein, sie wird natürlich Wayne heiraten, aber ich fand das sehr lustig, als er dann, er rennt dann die Treppe runter, ja, und dann kommt ihm der Vater entgegen, weil der Vater Wayne jetzt umhauen will sozusagen. Mhm. Und dann läuft Wayne die Treppe hoch und springt dann nach der Hälfte der Treppe übers Geländer runter.
Ja.
Und zwar so, dass er genau in der Ecke steht, also dass er sofort, ja, gefangen ist.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr, einen sehr guten Slapstick-Gag, der mir extrem gut gefallen hat.
No, und dann fahren sie zum Festival und dann ist im Prinzip großes Happy End. Aerosmith kommt doch noch, singt ein beschissenes Lied. Das Festival ist ein Erfolg.
Ja. Er sitzt dann noch ein letztes Mal mit Jim Morrison, weil Jim Morrison trifft er immer wieder in der Wüste, und dann sitzt er während des Festivals ein letztes Mal mit Jim Morrison unterm Baum, und dann sagt Jim Morrison so, dann sagt er, warum hast du das getan, Jim? Und Jim sagt, ja, ich wollte dir eine Lektion erteilen, Wayne, du solltest lernen das. Und dann sagt Wayne irgendwie so, ach so, okay, ich verstehe, das ist also so, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zu spät zur Schule komme und dann dies und das mache. Und dann sagt Jim Morrison, wir bleiben bei meiner Geschichte.
Ja. Ja, weil Jim Morrison sagt ja auch was. Er sagt ja, ich wollte dir zeigen, dass es egal ist, was du machst, dass Cassandra dich so oder so liebt oder irgendwie,
genau,
sowas.
Genau, ja, genau.
Ja, ja. Naja, also ich sag mal, im Großen und Ganzen fand ich den nicht so gut. Ich fand ein paar Szenen sehr lustig und ich glaube, ich hätte die als SNL-Sketche total lustig gefunden.
Ja.
Aber ich fand's halt total langweilig. Also ich habe mich irgendwann so gelangweilt, weil man sprang nur so von einem Sketch zum nächsten, dann hat mir so einer von 10 gefallen und die Story war halt auch so random, stand irgendwie gar nicht so richtig auf dem Spiel. Also weil es ja auch keine Filmregeln gab, weißt du, was ich meine?
Naja, ich weiß, was du meinst.
Da fand ich irgendwie den ersten fand ich halt gut, weil ich damals wahnsinnig lustig die beiden Charaktere fand,
ja,
und halt Wayne's World, die Show.
Ja.
Also wie sie in ihrem Keller oder Garage, ja, oder so stattgefunden haben. Ja. Die beiden Charaktere, ihre Sprüche waren toll. Und das ist halt im zweiten Teil, okay, haben wir? Und deswegen, und jetzt? Und jetzt kam für mich halt nicht.
Ja. Ich finde den wirklich sehr, sehr lustig. Ich finde viele Gags sehr gut, sehr schlau.
Da stimme ich dir zu. Es gibt wirklich ein paar wirklich lustige Gags. Auch besser, als ich erwartet habe. Also ich fand ihn nicht so gut, aber, ja, besser, als ich erwartet habe.
Ja. Mir hat der echt, ich habe den jetzt nochmal gesehen, habe gedacht, ach, der gefällt mir, das ist immer noch ein guter Film, den man mal nebenbei gucken kann und dabei irgendwie irgendwas zockt oder irgendwie auf dem Handy scrollt oder so und
sich die Filmmacher das halt gewünscht haben.
Nee, aber es ist so ein guter Nebenbei-Film, den man irgendwie, ich finde, den kann man immer wieder gucken, und ich dachte, vielleicht würde ich den jetzt nervig oder anstrengend finden oder so, aber gar nicht. Ich fand den immer noch lustig. Ich fand jetzt, glaube ich, lustiger als je zuvor. Manche Dinge, die ich früher vielleicht nicht so witzig fand und so. Also ich habe mich wirklich richtig gut amüsiert. Und ich gehe natürlich auch mit einem gewissen SNL-Mindset dann natürlich an diesen Film ran.
Ja.
Dadurch funktioniert der für mich vielleicht besser, weil ich den quasi mit so SNL-Augen gucke, also den auch verstehe, wie so eine Sketch-Show geburt. Das haben die ja alle.
Ja, das wusste ich ja gar nicht.
Das ist also ja bei Blues Brothers auch so. Da geht es ja auch einfach. Das haben, glaube ich, diese SNL-Filme, dass es eher um Situationen geht, als um die große Superhandlung oder so. Und
ich glaube, dass das wirklich auch der Punkt ist, dass ich das nicht wusste.
Ja.
Weil das macht jetzt, wo du es erzählst, total Sinn.
Ja. Ich fand den echt witzig. Ich finde Christopher Walken cool in dem Film. Ich finde, der ist auch cool angezogen.
Ich finde Christopher
Walken
auch cool in dem Film.
Er ist irgendwie auch gut angezogen in dem Film. Diese weiten Hosen und so. Und das sieht irgendwie.
Und seine Haare sind noch nicht so ganz all over the place.
Das stimmt. Haare sind sehr, sehr gut. Das fand ich alles. Und es gibt ja noch eine
Szene. Und ich freue mich, dass er sich auch aus dieser Schuld an dieser Beteiligung an einem Mordfall wieder emotional rausgearbeitet hat. Aber ich glaube, es ist nicht ohne Grund, dass er immer Bösewichte spielt. Er versucht da einfach sich, dass sein Inneres wird halt, er kann dem nicht entfliehen. Die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden.
Es gibt noch eine Szene, über die wir gar nicht gesprochen haben, die können wir jetzt vielleicht zum Ende nochmal recappen.
Nachspielen, achso.
Und zwar gibt es eine Situation, in der Wayne wissen will, was denn Cassandra eigentlich macht mit Bobby, also mit Christopher Walken, weil sie irgendwie essen gehen und so, und er will mal so ein bisschen mitbekommen, um was es geht. Deswegen beschließt er, sich zu verkleiden und sich als so eine Art Lineman, so wie der Wichita Lineman, gegenüber des Cafés an so eine Straßenlaterne oben zu hängen.
Und hat aber auch noch eine Crew dabei.
Und sie von da zu beobachten, genau. Er hat sich zur Tarnung ein Bart angeklebt, wie man das so hat als Bauarbeiter, und hat alle seine Freunde dabei. Gas ist als Verkehrspolizist getarnt, beobachtet von der Straße aus die ganze Szenerie. Und
steht auch auf der Straße, also ja. Versucht, verzweifelt. Ja.
Und dann die zwei Helfer von denen sind auch dabei. Der eine ist mit dem Auto liegen geblieben, hat eine Panne. Glaube ich. Wie war das nochmal? Er guckt dann von da aus irgendwie und hat so, hat sein Lederoutfit an. Genau, sein Motorrad hat sein Lederoutfit an. Und was ist der vierte? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Matrose. Der läuft da als Matrose rum. Und dann ist natürlich klar, dass die Jungs sich wahrscheinlich eher aus Versehen als eine Village People-Version angezogen haben, verkleidet haben. Und sie beobachten das und irgendwann sagt dann, entdeckt Tia, also Cassandra, Wayne da an dem Pfahl und geht auf ihn zu. Und er so, oh Gott, Abbruch, Leute, alle abhauen. Und die vier rennen dann zusammen weg und dann erkennt man natürlich sofort, wie sie aussehen. Und sie, es ist hellichter Tag, sie hat sich ja zum Mittagessen getroffen und sie fliehen vor Bobby, der sie dann verfolgt, also Christopher Walken, und sie gehen in eine Gasse und dann sehen sie dann auf eine Tür und dann rennen sie einfach rein und dahinter, sie machen dann die Tür zu, dahinter verbirgt sich, wie wir dann sofort erkennen, ein Gay Club. Und
eine Toolbox.
Und da sind Village People natürlich gern gesehen. Vor allem, als sie dann versuchen, aus diesem anderen Ende des Ladens wieder zu fliehen, weil sie da Türen öffnen wollen, die aber nicht aufgehen. Und der DJ sie erblickt, weil sie nämlich auf einer Art Bühne stehen und sofort YMCA anmacht. Und die Jungs merken, okay, wir müssen jetzt hier performen und dann eine sehr ordentliche YMCA Village People Performance hinlegen. Und das fand ich sehr, sehr lustig. Das hat mir gut gefallen. Und was ich aber am interessantesten daran finde, ist, ich würde mal gerne die Bar finden, wo mittags so eine Party ist. Da ging es so zur Sache.
Es war doch Brunch, bestimmt.
Also ich fand.
After Hour jetzt.
Also das schien mir irgendwie, weiß ich nicht. Meinst du, das war After, als After Hour gemeint? Ja, weil die After Hours, auf denen ich früher war, da hat die Hälfte der Leute irgendwie fertig in der Ecke gehangen und die anderen irgendwie noch so, sind über den Dancefloor geschwebt oder so, aber hier ist richtig hart Party am Höhepunkt, Party hard, die Leute flippen aus, der Dancefloor ist gerammelt voll. Also für die Tageszeit ist das eine sehr ordentliche Party, da würde ich doch dann gerne mal die Adresse des Clubs haben, weil das fand ich schon beeindruckend.
Verstehen jetzt.
Wie cool
ich
habe
so irgendwie so gedacht, After Hour. Aber klar, du kennst dich natürlich mit After Hours ein bisschen besser aus als ich. Und wenn du sagst, dass das so nicht war, dann glaube ich dir das.
Also mittags so steil zu gehen, wie die Leute das dann im Club gemacht haben, das fand ich bemerkenswert.
Ja, ja.
Und überhaupt so auszuflippen auf YMCA, ein Lied, das wir echt alle nicht mehr hören können. Da muss man schon sehr partybereit für sein.
Ja. Ja, naja, also ich bin ja eh mit Clubs, also ich sag mal, jede Party, die so zwischen 21 und 23 Uhr ist, okay, könnte man mich treffen.
Aber dann müsste der Laden doch für dich ideal sein, wenn da so mittags um 1 so mega Party ist.
Ja, aber da habe ich gerade so einen Tee von den Nudeln, die ich zum Mittag hatte.
Dann ein kleines Salätchen vorher und dann schön und, drei so Gin Tonic
kleines
drauf.
Kleines Salätchen und dann ein Club. Geil. Das ist auch ein guter Titel für eine Biografie. Kleines Salätchen und dann ein Club. Ja.
Also ja, das, Moment, ich schreibe es gerade auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Eine meiner Lieblings-Simpsons-Szenen. So, also, Fazit haben wir gezogen. Leute, ist auf Prime, irgendwie kann man gucken, ist echt ein angenehmer Film, ist witzig. Und
aber guckt schon auch den ersten Teil vorher, also.
Ja, ach, ich finde es nicht so wichtig. Recap doch den ersten Teil. Den zweiten.
Aber irgendwie dieses Wayne's World, diese Partytime Excellent.
Ja, aber Schwing Gürden, Maria.
Ja. Naja, vielleicht habt ihr ja mal. Der Film ist auch nicht lang, 1,5 Stunden. Na, alles gut.
Das stimmt. So, wir haben diese Remote-Aufnahme geschafft irgendwie.
Jetzt gucken wir mal, wie das, wie hier diese Sprachnotiz sich dann so im Schnitt macht.
Wir sind sehr aufgeregt alle deswegen.
Ihr wisst das jetzt mittlerweile auch schon.
Und
nächstes Mal werden wir wieder in einem Raum sitzen.
Genau.
Und ich hoffe, ihr bleibt uns bis da gewogen.
Das hoffe ich auch. Und wir freuen uns auf euch. Das war's für dieses Mal mit WIMAF. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter erreichen unter @WIMAFwarweg.
Weil WIMAF schon weg war.
Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse.
wimaf@poolartists.de.
Wir freuen uns immer über euer Feedback, wir freuen uns über iTunes-Bewertungen, wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns einfach hört und irgendwie euren Freunden erzählt, das ist ein guter Podcast, hör den auch.
Genau, da freuen wir uns.
So.
Gut, ihr Lieben, bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
WIMAF?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
WIMAF?